Ja, liebe Geschwister, wir haben heute schon gehört, dass unser Leben, wie das so ist, dass es gleicht einem Sprung aus dem Flugzeug, dass wir sind unterwegs. Und ich denke, wenn man den Menschen so einfach vorstellen würde, sagen ja, die Leine ziehen oder nicht ziehen, da wird jeder sagen, okay, ich bin doch nicht dumm, ich ziehe sie. Das ist ganz normal. Aber im geistlichen Leben ist das ganz anders. Da denken wir immer, wir haben noch Zeit. Der freie Fall, den kann man genießen. Ne? Es geht schön. Man fällt immer tiefer, tiefer. Vor kurzem irgendwo stand auch ein Bericht. Ein Mann hat es versucht, ich weiß jetzt nicht wie viel, 12 Kilometer Höhe, 10 Kilometer Höhe, ohne jegliche Hilfsmittel abzuspringen. Er hat eine Geschwindigkeit im freien Fall über die Schallgeschwindigkeit erreicht. Hat die Schallmauer durchbrochen. Stellen wir uns mal vor, mit über 300 Meter pro Sekunde fallen. Hat es überlebt. Der hat auch versprochen, seine Frau, also nichts derartiges mehr unternehmen. Extremsportler. Ja, in unserem Leben ist es so. Und wir oftmals fragen uns in unserem Leben, ja, wie geht es bei uns denn? Wir haben den Beispiel gehört, Jesus verließ sich auf das Wort Gottes. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Wie ist es dann in unserem Leben? Jeder, groß und klein, möchte immer etwas sein. In die Klasse, in die Schule, auf die Arbeit, in der Gesellschaft. Die Frage ist ganz einfach. Möchtest du ein Sieger sein? Was sagt ihr dazu? Also keiner sagt was, also keiner möchte. Oder alle. Wer nicht will, der meldet sich, ja? Sagen wir mal so, andersrum. Ja, okay. Also, wie wird man dann ein Sieger? Wir haben heute schon gehört, wir sollen uns auf, Alex hat es gesagt, auf das Wort Gottes verlassen. Ich habe mal schon das Bild einmal gezeigt, das ist schon vor ein paar Monaten hier. Diese Männer, okay, das sind unsere Zeitgenossen, sind keine römischen Soldaten in Wirklichkeit. Aber die haben sich so verkleidet und das ist ihr sozusagen Hobby. Die leben damit, untersuchen alles. Ist alles originell nach dem römischen Maß, wie es damals war, gefertigt. Und eigentlich diese Soldaten, das waren über hunderte von Jahren, waren das der Begriff des Sieges. Wenn man sagt Rom, dann hat man irgendwo eine Macht vorgestellt, die Armee, und sie hatten immer den Sieg davon getragen. Und heute möchten wir mal kurz darüber sprechen, was eigentlich Paulus schreibt und der vergleicht diese Soldaten mit uns Christen. Mit einigen Stücken, was die an sich so tragen. Wir sehen, die haben Lanzen, die haben Panzer angezogen oder Kettenhemde, Helme, also tragende Abzeichnung von einer Legion vor sich her. Also es ist schon ganz interessant. Die Waffenrüstung Gottes, darum soll es heute gehen. Wir lesen uns den Text aus Epheser 6, den 11. Vers, den 13. und bis 17. Paulus schreibt, also Epheser 6, 11, dann 13 bis 17. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an eure Lenden mit der Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir haben hier einen Zuruf. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Wir haben es heute in der ersten Botschaft schon gehört. Alex hat uns gesagt, wie Jesus hat getan. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Und sagt Paulus, zieht an die Waffenrüstung Gottes, voll und ganz. Alles. Nicht irgendwas, nicht nur dem Helm, nicht nur dem Schwert nehmen. nicht nur vielleicht eine Lanze oder sonst noch was oder von den Dingen, was hier stehen, sondern alles. Und er sagt, ergreift es. Ist genauso, wisst ihr, wenn ein Fallschirmer springt aus dem Flugzeug raus, dann muss man dem nicht sagen, zieh die Leine. Ne? Oftmals ist es so, dass die Leine wird direkt mit einem Karabiner angehakt an einen Draht im Flugzeug und sobald der Mensch rausspringt, dann wird die Leine gezogen. Das ist automatisch. Bei den Fallschirmjägern ist es zum Beispiel so, weil die von sehr kleiner Höhe von 100 Meter abspringen. Dann muss das sofort geschehen, damit der Mann ankommt. Ist es 10, 15 Meter später oder tiefer, schlägt er auf den Boden auf, ist er tot. Wenn es höher ist, dann ist es anders. Genauso sagt auch Paulus, ergreift, mach's. Was sollen wir machen? Na, jetzt funktioniert das nicht. Der Zweck, warum wir es machen sollen, damit ihr bestehen könnt, damit ihr Widerstand leisten könnt, damit ihr überwinden könnt, damit ihr das Feld behalten könnt. Das ist viel. Und aus dieser Perspektive wollten wir heute diese sechs Dinge aus der Waffenrüstung Gottes uns kurz anschauen, solange uns die Zeit das erlaubt. Wir haben da gelesen vom Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, gestiefelt sollen wir sein in der Bereitschaft, das Evangelium zu predigen, wir sollen den Schild des Glaubens mittragen, wir sollen den Helm des Heils anziehen und wir sollen das Schwert des Geistes nehmen. Und so fangen wir mit der ersten Sache mal an. Das will irgendwie nicht funktionieren. So steht nun fest, umgürtet an eure Lenden mit Wahrheit. Das sollen wir als alles Erstes machen. Ein Militärgürtel. Wir müssen immer denken, im Hintergrund, Paulus hat einen römischen Soldaten, den Soldaten der damaligen Zeit, beschrieben. Und dieser Gürtel, der war nur den Soldaten vorbehalten. Und nichts charakterisierte den Soldatenstand im Römischen Reich so sehr wie dieser Militärgürtel. Und neben dem Schwert und dem Dolch war das meiste verzierte Stück. Und der Gürtel gehörte zu der Tagesuniform. Es war so, dass nicht jeder es dürfte, diesen Gürtel tragen. Aus Spaß einfach. Du musstest schon ein Soldat sein. Das war ein Vorrecht. Es könnte nicht so wie heute, ich ziehe mir etwas an und gehe mal durch die Gegend. Angezogen vielleicht als ein Offizier oder ein, keine Ahnung noch was. Besonders bei diesen Karnevalszeiten. Es war nur den Soldaten vorbehalten und der hat ihn immer getragen. Und der wurde am meisten verziert. Vielleicht sieht man in diesem hier nicht die meisten Verzierungen, aber so ist es. Der Grund, warum man den getragen hat. Oftmals sagen wir, ja, okay, da war noch ein Schwert, da war noch ein Dolch. Vom Dolch schreibt Paulus ja nichts. Aber das Schwert haben die Legionäre, die meisten, über eine Schleife getragen. Weil der schwer war, über 2 Kilo oder um die 2 Kilo, zusammen mit allem, das zieht. Dann haben sie den über die Schulter getragen. Am Gürtel war nur der Dolch befestigt. Mir war das interessant und dann, als ich darüber nachdachte, habe ich es herausgefunden, dass der Gürtel auch eigentlich eine andere Bedeutung hatte. Der schützt irgendwie für die Wirbelsäule, weil der einiges breit war. Und er unterstützt die Muskeln. Und ich denke, jeder von uns kennt das, wenn zum Beispiel jemand ein Schwergewicht heben muss, wie Sportler zum Beispiel, Kraftsportler, die haben alle einen ganz breiten Gürtel. Der wird angezogen. Und er unterstützt unsere Muskeln. Unsere Wirbelsäule ist wie in einem Korsett. Bekommt Stabilität. Und genau das Gleiche ist das was macht ein Gürtel? Was eigentlich über die Freiheit noch zu sagen ist? Über die Freiheit sage ich, über die Wahrheit, Entschuldigung. Die Bibel sagt uns, dass Gott ist eigentlich die absolute Wahrheit, dass die göttliche Wahrheit durch Jesus sichtbar geworden ist und dass die göttliche Wahrheit ewig ist. Das sind drei Dinge, welche jeder Mensch wissen muss. Gott ist die absolute Wahrheit, durch Jesus sichtbar geworden und sie ist ewig. Und diese Wahrheit, was bedeutet sie für mich persönlich, dieser Gürtel der Wahrheit? Es bedeutet so viel, dass sie frei macht. Wir lesen das in Johannes 8, 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Wahrheit, die macht mich wirklich frei. Keine andere Wahrheit, nur diese absolute, göttliche Wahrheit. Sie nimmt mir die Angst. Ich bin nicht mehr im Dunkeln, ich bin am Licht. Ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, was auf mich zukommt, was auf mich wartet. Und sie schützt, ich habe schon gesagt, sie schützt die Wirbelsäule, unterstützt die Muskulatur, die Gelenke, Bandscheiben, es ist alles. Versteht ihr, wenn wir so überlegen, wenn ich da bin und etwas uns vorstellen, also ganz einfach, als ein Mensch aus Fleisch und Blut, und diese Wahrheit, die ist um mich her, ich bin umringt von sie, ich trage sie und die schützt mich, die gibt mir Halt, die gibt mir die Kraft, die nimmt irgendwie viel ab, die Last, welche auf mich kommt. Ich weiß, es ist so, wie wir heute schon haben gehört. Es steht geschrieben und das ist dingfest und das hat der allmächtige Gott gesagt und kein anderer. Und das gibt mir die Kraft und sie trägt mich. Und das Letzte, was mir eigentlich, ja, Psalm 91, seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst. In einem Vers sind zwei Dinge zusammengefasst. Und das Letzte, was mir auch die letzte Zeit wirklich wichtig wurde, sie ziert. Wir haben uns gesagt, dass der Militärgürtel, der wurde am meisten verziert. Wie es eben so ist bei den Männern, sie möchten immer etwas verzieren. Ja? Als wir Jungs waren, die Fahrräder, irgendwo noch was anbringen. Heutzutage, wenn wir älter werden, kommen dann irgendwann mal die Autos, irgendwann mal sind es unsere Häuser oder sonst noch was. Ja. Aber wir sind immer dabei. Hier war es der Gürtel. Und diese Wahrheit, eigentlich, ich denke, vielleicht habt ihr schon vieles davon gehört oder selber vielleicht die Erfahrung gemacht, wenn die Menschen sagen, wenn ich mit einem Gläubigen zusammenkomme, dann sehe ich das. Ich habe das schon jetzt oftmals bestätigt bekommen, von anderen Menschen und mich gegenüber. Die Leute sagen, ihr Gläubigen, ihr Christen, ihr habt ein Auge, ihr habt andere Augen. Ihr schaut anders. Ich habe mich gefragt, was ist denn an uns sowas anderes? Ich weiß doch ganz genau, was in mir steckt. Und dass ich eigentlich gar nicht besser bin als der andere Mann da. Okay, ich bin ein Christ. Ich habe mein Leben Gott anvertraut, aber in mich wohnt so trotzdem vieles Schlechtes. Ich weiß, was in mich drin ist. Er weiß es nicht, da hat es vielleicht gut zu reden. Aber ich denke, das ist gerade diese Wahrheit, die in uns ist. Und diese Menschen, die sehen diese Wahrheit in unsere Augen. Das ist nicht meine Erfahrung, das ist nicht meine Intelligenz. Oder sonst noch was, was mir gehört, sondern das ist die Wahrheit Jesu Christi, die aus mir hinausstrahlt. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn der in mir lebt, dann strahlt er aus mir auch raus. Und das merken die Menschen. Diese vergangenen Wochen haben wir auch mal mit einem Mann gesprochen, Vadim, heißt er, ein Chinese von Nationalität, ein Bruder im Glauben. Und er sagt, als ich im Gefängnis war, die Christen könnte man sofort erkennen, nach den Augen. Der hat noch kein Wort gesagt. Der war genauso angezogen vielleicht wie alle anderen. Aber unter die Menge von den Menschen, sagt er, haben wir das definiert. Der und der und der, das sind Christen. Durch die Augen. Und ja, das ist ein Ding, welches uns ziert. Und das ist nicht unser Verdienst, nicht mein Verdienst, nicht euer Verdienst, sondern das ist der Verdienst. Also ich habe mich hier ein bisschen vertan. Was Wahrheit ist, dass Gott die absolute Wahrheit, darüber haben wir schon gesprochen. Das nächste Stück, was da kommt, das ist der Panzer der Gerechtigkeit. Und wir sollen angetan sein mit diesem Panzer, steht geschrieben im Vers 14, zweite Hälfte. Und da haben wir einige Männer, welche angezogen sind. Es sind verschiedenste. Es sind Kettenhemde, die dunklere, und die, was hell leuchten, das sind Schienenpanzer. Für den Kettenhemd zum Beispiel braucht er mal 200 Stunden, ihn zu herstellen, so wie der da ist. Der Schienenpanzer, der war schneller herzustellen, aber jedes hat seine, der war nicht so beweglich, ein Kettenhemd war beweglicher, ein Schienenpanzer, der bot bessere, bisschen Schutz gegen die Hiebe von einem Schwert. Aber wie auch immer, dieser Panzer ist verglichen mit unserer Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ein geltendes Recht. Es ist dem göttlichen Empfinden, wenn man kann sagen, von Gerechtigkeit, Wertmaßen entsprechen, gemäß, begründet, gerechtfertigt. Gerechtigkeit, das ist die praktische Umsetzung der Wahrheit in die Tat. Wir haben die Wahrheit gehabt, wir wissen die Wahrheit und diese Wahrheit jetzt in die Tat umsetzen, das ist Gerechtigkeit. Wenn man sagt, der Mensch ist gerecht, was meint man immer damit? Man meint, dieser Mensch, der handelt gerecht. Der hat irgendwelche Prinzipien und meist meinen wir dann, diese Prinzipien sind eins zu eins auf Gott übertragen oder sind es die göttliche Wahrheit oder die göttliche Wahrheit. Und dieser Mensch, der handelt nach dieser göttlichen Wahrheit. Und das sagen wir dann, das ist ein gerechter Mensch. Und diese Gerechtigkeit kann kein Mensch von uns, von sich selber erreichen. Es ist unmöglich. Die Menschen haben das in Jahrtausenden versucht, das bleibt alles auf der Strecke. Und die Rechtfertigung vor Gottes bedeutet nichts anderes als Friede mit Gott, und das ist ein Geschenk Gottes. Und Paulus sagt, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Kein Soldat hat jemals seinen Panzer oder diese Rüstung hergestellt. Viele haben es auch bekommen. Früher im Römischen Reich haben die es bezahlt, müsste jeder selber es bezahlen. Spätkaiserliche Zeit, in Zeit Paulus, haben die es bekommen. Ich habe mir eingeschrieben, verschrieben zu diesem Soldatenleben für 20 Jahre oder 24 Jahre, wie es dem auch kam. Und der Mann, der bekam alles. Der brauchte nicht gehen irgendwo zum Schmied und sagen, so, jetzt will ich mal was tun. Oder das und das bekommst du. Er hat es bekommen. Und was bedeutet auch wiederum für mich persönlich diese Gerechtigkeit? Als erstes, es bedeutet unser Schutz. Der Gerechte ist gut geschützt. Philipper 4,7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir haben es heute schon gehört. Genauso wie in dem letzten Beispiel. Hätte ich doch gewusst, dass es eine Königin ist. Hätte ich doch gewusst, wer das ist. Wie oft geht es uns mal so? Und dann stehen wir da vor Gott mit unserem schlechten Gewissen. Oder wir stehen und denken, hätte ich das überhaupt anders angefangen? Es ist vorbei, aber was getan ist, das ist getan. Aber diese Rechtfertigung vor Gott, dieser Frieden mit Gott, das schafft Jesus Christus immer wieder. Wir brauchen nur immer zu ihm kommen. Und er erlöst uns von dieser Schuld. Zweitens, das ist die Freude. Der Gerechte hat einen Grund zur Freude. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Wisst ihr, wenn wir diese Gerechtigkeit nicht haben, dann können wir uns auch gar nicht freuen. Dann ist die Zukunft für uns dunkel. Es ist irgendwo ein Stück, wo wir denken, wie wird es werden? Heute, wenn wir auch nicht, wenn wir nicht wissen, wie es jetzt morgen, übermorgen, die nächste Woche, die nächste Monate wird gehen. Aber das Ende unseres Lebens ist uns gewiss. Ich werde mit Gott sein. Und das ist der Grund unserer Freude. Weiterum, die Gerechtigkeit bedeutet ein Segen. Der Gerechte wird gesegnet und er wird grünen als eine Palme. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, Psalm 2,19-13. Und wie eine Zukunft, das vierte. Er hat eine sichere Zukunft. Wenn ein Sturm vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Das alles gibt uns die Gerechtigkeit. Das ist unser Panzer, welcher uns schützt, welcher uns trägt, welcher uns eine sichere Zukunft gibt. Und das ist nur das zweite Ding, was wir unbedingt haben müssen. Das dritte, wir sollen an den Beinen gestiefelt sein, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Was meinen wir, was das eigentlich ist? So haben die Sandalen damals eines Soldaten ausgesehen. Übrigens, die sind auch heute sehr begehrt. Und sie wurden einfach aus einem Stück Leder, das Oberteil, das ist nur ein Stück Leder, da gibt es keine Naht. Und die werden mit dem Schnur, was da vorne ist, mit einer Schnur zusammengezogen. Wie da geschrieben steht, wir haben da drei Lagen Rindsleder in der Fußsohle, 8 mm insgesamt dick. Unten sind noch Eisennägel. Und das Schuhwerk war ganz trittsicher und ganz locker. Ein Paar wog ungefähr 1,3 Kilo, sind robust, entworfen für einen Marsch über einen Boden oder Schotter, also einen schweren Boden sozusagen zu gehen, sind aber luftig und verursachen keine Blasen. Für das Anlegen brauchte man 3 bis 4 Minuten, marschgerecht. Wenn man überlegt, es ist doch ein Kunstwerk, wenn man diese Schuhe so ansieht, dann versprechen die nicht so viel, wie von ihnen gesagt wird. Ne? Aber alle Bilder oder die Geschichte, die sagt, dass die römischen Soldaten genau solche Schuhe getragen haben. Heutzutage macht man die nach, verkauft und viele Leute begehren, solche Schuhe zu haben. Was bedeutet aber das für uns? An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Glaubens. Was meinen wir? Wir sagen oftmals, wir müssen sicher stehen, ja? Wir müssen ein Fundament haben. Ein Soldat ohne Schuhwerk ist kein Soldat, auch heute nicht. Uns wurde immer beim Militär gesagt, achtet auf die Füße, wenn ihr auf einmal Blasen bekommt, dann ist es mit euch aus. Er musste so gestiefelt sein oder die Schuhe anlegen, die Stiefel anlegen, dass man keine Blasen hat. Es war auch eine Kunst für sich. Die Menschen aus dem Dorf, die Stiefel getragen haben, die könnten es in der Regel besser. Die aus der Stadt kamen, keine Stiefel getragen haben im Leben, die kamen schwer damit zurecht. Und was ist dann eigentlich? Bereitschaft. Bereitschaft ist so viel wie Bereitsein, Bereitwilligkeit, Einverständnis. Wir müssen die innere Bereitschaft haben, ich will gehen. Und das zweite, ich muss mit der Botschaft einverstanden sein. Wenn ich mit der Botschaft nicht einverstanden bin, dann ist es mir schwer zu gehen und das zu sagen. Das ist nicht meins, das ist, geht mir gegen die Haut, gegen die Natur. Warum soll ich das sagen? Dann haben wir ein Problem. Dann sind wir auch nicht bereit zu gehen. Aber wenn ich innerlich mit der Botschaft einverstanden bin, dann ist der nächste Schritt, ich will gehen. Was meinen wir? Was ist hier damit gesagt? Was bedeutet das, die Bereitschaft zu gehen für mich? Was meinen wir? Eine Frage mal an allen. Wisst ihr, das ist ganz interessant. Es ist schon so, wir müssen schon ein Fundament haben. Aber hier steht geschrieben, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und eigentlich, ich kam zu dem Entschluss, dass gerade in dem, dass wir gehen, werden wir geschützt. In alle anderen Gegenständen müssen wir das anlegen. Die Schuhe anziehen und gehen. Weil, damit, wenn ich gehe, zeige ich, ich bin ein Botschafter Christi und hinter mir steht die Autorität Gottes. In Lukas 10, 16 habe ich dann den Vers gefunden, ich habe mir längere Zeit damit rumgetragen, gedacht, ja, warum steht das dann so geschrieben? Natürlich, wir müssen gestiefelt sein, ich muss eine Unterlage haben, ich muss einen festen Grund haben. Das ist das Wort, aber hier in diesem Beispiel sagt uns Paulus, dass die Wahrheit ist der Gürtel. Was sind dann die Schuhe? Und ich kam dazu zu dem Lukas 10, Vers 16. Also, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Wir haben das über die Bibelbetrachtung gesprochen, darüber. Wir haben, wenn ich, ist Jesus, ist Gott. Und wenn ich verachtet werde, dann wird derjenige verachtet, der mich gesandt hat. Und Paulus sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sehen hier auf den Bildern zwei Herolde, so sahen die früher mal aus. Da kam der Mann in den Dorf oder in die Stadt ohne Mikrofon und hat den Befehl des Herrschers oder die Bekanntmachung verlesen. War das seine Bekanntmachung? War das sein Wille? Nein, er hat den Wille seines Herrn verkündigt. Und er tritt in seine Autorität auf. Und wenn die Menschen ihn nicht annahmen, dann heißt es, sie hatten sich dem König widersetzt. Der Herald spielt oder der Botschafter überhaupt keine Rolle. Man bezieht ihn direkt, ich bin nicht untergetan oder ich bin ungehorsam meinem Herrscher, meinem König, meinem Grafen, dem Menschen, welcher über mir ist. Und ich denke, indem, dass wir gehen und diese Botschaft tragen, zeigen wir den Menschen, wer wir eigentlich sind, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Und das ist wahrhaftig so, und ich muss es immer wieder auch bestätigen, von vielen Zeugnissen anderen Menschen, und irgendwo von der eigenen auch, dass die Menschen das mit Autorität Gottes verbinden. Die empfinden dich dann gar nicht so, als du einfach mal für sich selber was tust, aus Spaß. Die wissen schon, wer du dann bist. Und dass man mit dir oder dich, man muss nicht behandeln, so wie einen anderen. Und zum Beispiel, wenn einem das Fluchwort über der Lippe kommt, dann entschuldigt er sich. Er sagt, es tut mir leid. In deiner Gegenwart darf ich so nicht reden. Oder wenn einer will rauchen, dann sagt er, ich gehe mal ein bisschen auf die Seite. Oder entschuldige, ich muss mal jetzt gerade mal trinken. Es erlebt man. Man fragt sich, warum? Bin ich die Autorität? Nein, weil ich gehe. Und diese Autorität, liebe Geschwister, die schützt uns. Und wenn wir nicht gehen, entziehen sie uns selber diese Autorität. Gott hat sie uns gegeben. Wir können, dürfen in seine Autorität auftreten, wenn wir gestiefelt sind in der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Nicht umsonst gesagt, nicht etwas, sondern in die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, diese Botschaft weitertragen. Das nächste, was ist, wir sollen ergreifen den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurige Pfeile des Bösen. Wie sah das Schild aus? Ein römisches Schild, gefertigt aus Sperrholz, mit Leinen und Rindsleder überzogen, Gewicht circa bis 10 Kilo. Die Festigkeit war schon bemerkenswert und sie deckte dem Legionär oder dem Soldaten fast voll, konnte er sich verdecken hinter dem Schild. Es war schon eine ganz gute Konstruktion. Man hat es in der Schrift festgehalten, dass der Cäsar, also der erste römischer Imperator, der erwähnt ein Schild eines Centurios, eines Hauptmanns, der angeblich 120 Pfeiltreffer aufweisen konnte. Und der Centurier, der blieb im Leben. 120 Pfeile stachen in diesem Schild drin. Der Mann, der war aber trotzdem heil geblieben. Im Nahkampf war das ein ganz gutes Ding, das schützte ganz gut und das war nicht nur eine Verteidigungswaffe. Man könnte mit dem auch Hiebe austeilen. Den Schild zu verlieren galt für den Legionär als Schmach. Und Schildlosigkeit, wenn zum Beispiel, weil der schwer war, 10 Kilo oder ein bisschen weniger, je nach Konstruktion, aber diese schreibt, man waren 10 Kilo schwer, wenn man überlegt, wenn man 10 Kilo auf dem Arm, am linken Arm trägt, stundenlang, Hiebe austeilt, abfedert, abfangt, irgendwann mal, weiß nicht, werden wir uns wahrscheinlich unsere linke Hand überhaupt nicht mehr spüren. Aber deshalb haben die auch die Soldaten, wenn die die Flucht ergriffen, den Schild als erstes weggeschmissen. Und die Schildlosigkeit war deshalb auch ein Zeichen der Niederlage. Paulus sagt auch in 1. Timotheus 1,19, dass man zum Beispiel auch den Glauben Schiffbruch leidet müssen, ja, so ähnlich. Wenn man ohne Schild ist, man hat etwas verloren, man hat den Glauben verloren. Und das ist eigentlich auch das, was der Schild für uns bedeutet, für mich persönlich, für jeden, für euch. 1. Petrus 5,9. Wir sollen dem Teufel widerstehen, fest im Glauben. Das ist unser Schild, unser Glauben. Wie wir heute auch gehört haben, Jesus hat nichts anderes gesagt. Er hat es im Glauben gesagt, dem Teufel gegenüber. Er steht geschrieben so und so. Und der Teufel musste fliehen. Der Glaube ist für uns lebenswichtig. Und diese Worte stehen geschrieben, letzte Worte im Johannesevangelium, von der letzten. Diese aber sind geschrieben, also das ganze Evangelium, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Damit ihr durch den Glauben das Leben habt. Ohne den Schild ist das nicht sicher. Die Soldaten haben, die Legionäre haben schon immer den Schild mitgetragen. Es war wichtig, sich zu schützen. Für uns Menschen ist das genauso wichtig. Ohne den Glauben sind wir ausgeliefert. Je stärker der Glauben oder je besser wir mit dem Schild umgehen können, desto weniger Pfeile treffen uns persönlich. Und diese Pfeile sind zum Beispiel Zorn, Stolz, Neid, Zweifel, Begehren, was weiß ich noch alles was. Kleingläubigkeit, vielleicht sagen wir, auch ein Begriff. Aber das ist irgendwo vielleicht auch ein Stolz, ich bin stark genug, ich kann ohne Schild umgehen. Und dann treffen uns diese. Oder müde vielleicht, den Schild zu gebrauchen. Irgendwann mal, ich weiß nicht, von meiner Kindheit her haben wir eine Szene mal gesehen. In einem Film war das auch aus der russischen Zeit. Steht auch ein Krieger am Kampf und er ist müde geworden. Das ist noch ein Augenblick, da wird er überwältigt. Da kommt ein anderer, wer das gesehen hat, deckt er mit seinem Schild zu und wehrt die Hiebe ab. Wir werden manchmal kleingläubig. Wir haben keine Kraft mehr. Und da ist es gut, wenn jemand uns schützt. Glaube als Voraussetzung für den Sieg. Ohne Schild, wie gesagt, zu gewinnen, ist es unmöglich. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, schreibt Johannes. Diese drei Dinge müssen wir wissen. Schutz, das ist lebenswichtig, den zu tragen, weil dadurch das Leben, unser Leben erhalten wird. Und das ist die Voraussetzung zum Sieg. Noch etwas. Das haben wir schon, glaube ich, mal einmal gezeigt. In vielen Kulturen oder in vielen Völkern haben die Kriegsleute auch diese Stellung genommen, heißt Schildkrötenformation. Da wurden die Soldaten von jeder Ecke geschützt. Das ist jetzt einfach, die haben sich so aufgestellt, aber im Kampf war es genauso. Eng beieinander, mit den Schilden von allen Seiten gedeckt, so kann einer dem anderen schützen. Einer von vorne schützt der andere von oben, und so steht alles dicht, wie eine Mauer. Und wenn man überlegt, so ein Trupp kommt so an. Die Schwerter waren ganz kurz und die könnten sie immer noch gebrauchen durch die Schlitze zwischen die Schilder. Da war das lebensgefährlich für die Feinde. Die Feinde könnten diese Formation nicht überwinden. Dann denkt man daran, wie Jesus sagt, ich gründe die Gemeinde und die Pforte der Höhle werden sie nicht überwinden. Sich gegenseitig stärken, sich gegenseitig tragen, offene Augen füreinander haben. Eine Schildkröteformation, ein Bild für die Gemeinde. Paulus sagt, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistliche Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde, durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Euer Glauben, mein Glauben. Und wenn wir eine Gemeinschaft jetzt haben, dann dient das dazu, alle diese Beiträge, dass unser Glauben gestärkt wird, dass wir besser mit diesem Glaubensschild umgehen können. Sich gegenseitig tragen, den Schwachen im Glauben nehmt an, sagt Paulus. Einer trage den anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Auch der Glaube. Mein Glaube deckt den Glauben eines anderen. Ein kurzer Beispiel dazu, haben vielleicht schon mal erzählt. In der Broschüre Evangelium hinter dem Stacheldraht steht das beschrieben. In Lateinamerika ein Mann, der bringt immer Brot oder brachte. Vater Timothy hat man dem genannt. Waren einige arme Frauen, welche selbst wenig hatten, aber von den Resten von dem Mehl, was sie hatten, haben sie immer Brot gebacken, kleine so Brötchen. Und der Mann hat sie eingesammelt bei denen und ist im Gefängnis gegangen, die Gefangenen verteilen. Aber kam ein Tag, erzählt er, dass die Frauen selber nicht hatten genug. Und so waren die Brote weniger. Ich hatte ihnen das gesagt. Leute, wie komme ich im Gefängnis und ich muss dann jetzt irgendwem was nicht geben? Das ist schlecht. Sie sagten einfach, Vater, geh im Glauben. Gott wird dafür sorgen. Und so ging ich. Dem Mann war es schwer auf dem Herz. Er wusste, er hatte nicht so viel Brot. Aber als der letzte Gefangene vor ihm stand, er steckte die Hand nochmal in die Tasche, holte das letzte Laib Brot raus und gab ihm. Er sagte später, ich wusste genau, das Brot reicht nicht. Und das war auch nicht mein Glaube. Er sagt, ich habe oftmals über den Glauben gesprochen, anderen Menschen belehrt. Aber selber muss ich jetzt dastehen und sehen, dass der Glaube diesen Frauen war stärker als mein Glaube. Und der Glaube diesen Frauen hat ihm weitergetragen. Das war genau das Gleiche. Der Glaube diesen Frauen hat ihn geschützt. Ich denke dann an die Begebenheit, wo Jesus 5000 Menschen gespeist hat. Da haben die auch 5 Brote und 2 Fische. Was der Glaube der Jünger? Als er das gebrochen hat, waren das immer noch 5 Brote und 2 Fische und nichts anderes. Und er sagte, geht. Ich weiß nicht, wie die Jünger sich vorgestellt haben, aber ich würde mich ehrlich gesagt sehr elendig spüren oder fühlen. Ich weiß genau, das reicht nicht. Das ist genauso, wenn wir zum Beispiel Besuch bekommen oder Erntedankfest feiern und wir haben jetzt 100 Mann vor uns sitzen, die wollen essen und wir haben Essen nur für 55 oder für 60. Dann stehen wir auch da und sagen, ja, wie soll es weitergehen? Unser menschlicher Verstand kapiert das, das reicht nicht, das geht nicht. Aber bei Gott geht alles. Und dieser Glaube soll uns tragen. Das nächste, was wir haben, nochmal ja, die Formation. Und lasst uns das einfach ins Herz schließen. So soll es eigentlich in der Gemeinde aussehen. Wir haben noch 2 Dinge. Helm des Heils. Das sollen wir gerade auch. So sah der Helm aus, war ein exzellentes Stück. Die Blechstärke war 2 mm, wog ungefähr 2 Kilo, war schön gefuttert, war von innen weich und er bot einen Schutz von allen Seiten den Soldaten, von Hieben, Stechen. Was ist das für uns? Der Kopf ist eigentlich der verwundbarste Körperteil. Und ein leichter Treffer kann uns schon außer Gefecht setzen. Und das, was eigentlich Paulus hier sagen will, dass wir haben sollen, dass wir sollen die Heilsgewissheit haben. Und das ist das Erste, was der Teufel eigentlich bei einem Christen versucht, ins Wanken zu bringen, die Heilsgewissheit. Wenn ich nicht mehr sicher bin, wenn ich den Helm verloren habe, wenn ich die Heilsgewissheit nicht habe, dann ist der Christ schon so gut wie besiegt. Dann kümmert er sich nur noch um sich selber. Er kann keinem anderen mehr helfen. Der ist nicht imstande. Und diese Verse habe ich heute schon vorgelesen. Paulus sagt, ich bin gewiss, dass nichts und nichts in diesem Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Und diese Heilsgewissheit, diesen Helm, soll jeder von uns tragen. Und das Letzte, was da kommt, das ist das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ein Schwert aus der römischen Zeit, ein paar Daten, welche da draufgeschrieben sind. Also die waren schon ein bisschen unterschiedlich gefertigt von der Form her, von der Länge, von der Breite, von dem Gewicht. Aber durchschnittlich so sah der Schwert aus. Und im Hebräerbrief 4,12 steht geschrieben, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Was wir wissen müssen, nichts aus diesen allen anderen Waffen, nur das Schwert ist das, was wir eigentlich einsetzen können, um andere Menschen zu helfen. Das Schild natürlich auch irgendwie viel, aber das Schwert am meisten. Das ist der Wirkstoff. Oftmals sagen wir eine Predigt oder wir erzählen ein Zeugnis und müssen sagen, irgendwie haben wir das Gefühl, das wirkt überhaupt gar nicht. Das kommt vielleicht daher, dass in unserer Botschaft, in unserem Zeugnis, wenig von Gott die Rede ist. Ich muss immer wieder zurückgehen. Es hat sich heute so wunderbar gefügt, dass Alex davon gepredigt hat, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, das Wort Gottes, das ist der Wirkstoff. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigt aber aus dem Wort Christi. Inwiefern oder je mehr vom Wort Gottes gesprochen wird, je mehr der Inhalt vom Wort Gottes ist, je mehr wirkt das. Das ist wie bei der Arznei, genau das Gleiche. Das Wort, das tröstet, der zweite Punkt. Und das Wort wird richten. Wenn das Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Das Wort wird richten. Jesus sagt, wer mich verachtet, der nimmt meine Worte nicht an. Der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Einige Sachen noch, was zum Schwert gehören, die Gemeinsamkeiten mit dem Wort Gottes. Das Schwert wurde nicht einfach aus einem Stück Eisen gefertigt. Das wurden mehrere Schichten Eisen zusammengelegt und durchgeschmiedet, sodass es ein Stück gebildet hat. Diejenigen, die vielleicht mit Eisen zu tun haben, die wissen, um was es geht. Man sagt früher durchgeschmiedet, zusammengeschweißt. Das war nicht mehr verschiedenste Stücke, sondern das war alles ein. Wir können uns das Beispiel vielleicht nehmen von einem Speerholzstück. Ja? Wenn wir ein kleines Brettchen nehmen, einfach aus Holz, können wir zerbrechen. Genau die gleiche Stärke an Speerholz haben wir nicht die Kraft, es zu zerbrechen. Genau das gleiche Prinzip ist auch hier bei der Schwertherstellung. Das Zweite, genauso ist aber auch die Bibel. Die ist aus mehreren Büchern zusammengefügt und das passt eins zu dem anderen, das bildet eine Einheit. Das Zweite, das ist die Härtung. Wenn man den Metall härtet, ist er scharf, aber brüchig. Wenn man ihn nicht genug härtet, ist er weich, der biegt sich. Die ist zwar scharf, aber die wird sehr schnell stumpf. Und man hat damals bei den Schwertern verwendet eine Hart-Weich-Härtung. So versuchen, dass das Schwert von oben her eine Schicht gehärtet ist, am Inneren aber weich ist. Dann ist er biegsam, aber auch hart. Dann hat man den Effekt gefunden, dass das Schwert langlebig ist im Kampf. Das Rost war das Übel, das allgemeine Übel beim Schwert oder bei den Waffen. Und so musste man ihn pflegen. Genauso bei uns, wenn ich nicht pflege das Wort Gottes, irgendwann mal habe ich davon keinen Nutzen, ist mein Herz verrostet. Das hilft mir nichts. Gemeinsamkeiten beim Gebrauch. Ein Legionär hat es immer an der rechten Seite getragen. Nicht in der linke, sondern in der rechte. Das ging für ihn die Kampfhandlung. Mit einem Hieb konnte man oder Zug konnte man den Schwert ziehen und angreifen. Je schneller, je besser. Diente sowohl zum Angriff, so auch zum Schutz. Und Gemeinsamkeiten noch, der Training. Man brauchte Kraft, Gewandtheit, Ausdauer, Präzision, das Schwert zu führen. Das könnte ein gutes Schwert sein, an ungeübten Enden war das nichts. So haben wir einige Dinge, welche uns die Bibel gibt, damit wir bestehen können. Und das ist ein Gottesgeschenk an uns, die beste Waffenrüstung, welche es gibt. Und jeder von uns kann von sie Gebrauch machen. Der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft, den Schild des Glaubens, der Helm des Heils, das Schwert des Geistes. Und Paulus ruft uns zu, ich wiederhole es noch einmal. Zurück eins. Sein Zuruf, zieht an die Waffenrüstung Gottes, ergreift sie, damit ihr bestehen könnt, damit ihr Widerstand leisten könnt, damit ihr überwinden könnt, damit ihr das Feld behalten könnt. Und dann bist du ein Sieger. Das ist gewiss. Liebe Geschwister, ich wollte euch zurufen, dass wir darum beten, dass wir von dieser Waffenrüstung wirklich einen rechten Gebrauch machen können. Es ist vielleicht heute viel gewesen, es lag mir am Herzen schon länger, darüber zu sprechen, aber es ist wichtig. Das nutzt uns nichts, wenn wir alles haben, aber das Schwert uns fehlt. Das fehlt uns auch nichts oder hilft uns auch nicht weiter, wenn wir nur das Schwert haben und das andere nicht haben. Wenn mir die Schuhe schon fehlen, dann bleibe ich auf der Strecke. Möge der Herr uns segnen, dass wir danach streben, diese ganze Waffenrüstung gebrauchen. Ich weiß, ich bin mir sicher, nicht jedem von uns fällt es gleichsam leicht, vielleicht das zu tun. Aber jeder von uns kann sich daran üben. Jeder kann ein Stück weiterkommen. Und mögen wir auch jetzt dem Herrn dafür danken, dass er uns diese Waffenrüstung gestellt hat, geschenkt hat, dass wir sie haben, dass wir von sie Gebrauch machen können. Es liegt nur eigentlich im Prinzip an uns. Und mögen wir beten, dass wir diese Waffenrüstung wirklich zum Segen Gottes gebrauchen können, damit wir zum Segen sein können, damit wir die Sieger sein können. Amen.